Es ist absurd, Leuten vorzuwerfen, sie seien Impfverweigerer, weil sie sich nicht impfen lassen. Wenn du dich nicht impfen lässt, dann bist du kein Impfverweigerer, sondern du lässt dich halt einfach nicht impfen. Wenn du nie Sex hast, macht dich das ja auch nicht zu einem Sexverweigerer, sondern zu einem ganz normalen Mitglied der grünen Jugend. Bei Einreise in China werden mit manchen Leuten Analabstriche durchgeführt, um sie auf Corona zu testen. Ich schwöre euch, als Jens Spahn das rausgefunden hat, hat er sich direkt gefragt, ob man auch mehrmals pro Tag einreisen kann.
Bin ich bewusst, dass ich im Landesvorstand der grünen Jugend gewesen bin?
Echt? Nee. Ja. Geil, Alter.
Zwei Jahre lang kein Sex.
Basta, Berlin.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Der alternativlose Podcast.
Heute ist Donnerstag, der 20. Januar 2022. Das ist Folge 113 und mein Name ist Nikolai Binner.
Und mein Name ist Benjamin Golme. Herzlich willkommen bei Basta Berlin, der alternativlose Podcast.
Nee, das stimmt so nicht.
Nochmal bitte.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, der 20. Januar 2022. Hier ist Folge 113, die wilde 113. Mein Name ist Benjamin Golme und ich freue mich außerordentlich, mit diesem Mann an einem Tisch zu sitzen.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Und ganz besonders begrüßen möchten wir heute auch alle einmal mit Johnson & Johnson Geimpften. Mensch, herzlich willkommen zurück im Club der Ungeimpften. Ging ja schneller als erwartet.
Aber keine Sorge, dieser Club scheint stetig zu wachsen. Also zumindest der Club jener, die sich laut der Regierung natürlich absolut freiwillig jetzt den Booster verpassen lassen müssen. Aber wissen Sie was? Es ist im Grunde genommen wie im Swingerclub. Je mehr wir sind, desto lustiger wird's auch. Schöne Grüße auch nach Österreich. Servus! Nach unseren vermuteten Informationen, die wir jetzt am Mittwoch haben, sind Sie in Sachen Impfpflicht ja schon den entscheidenden Schritt weiter.
Aber warum eigentlich? Ich meine, sagen nicht immer mehr Experten, dass eine verpflichtende Impfung eigentlich gar nicht zielführend ist? Und gehen nicht immer mehr Regierungen weltweit eigentlich einen ganz anderen Weg? Es mag unserer journalistischen Sorgfaltspflicht geschuldet sein, dass wir Ihnen heute das ganze Spektrum des aktuellen Geschehens aufzeigen möchten.
Da sehe ich mich auch in der Tradition der Aufklärung, da sehe ich mich ehrlich gesagt, also ich will das nicht überhöhen, aber auch also in der Pflichttradition von Kant.
Habe ich ihn da richtig verstanden? Karl Lauterbach, der neue Immanuel Kant?
Ja, ja.
Des Jahres
ja.
2022?
Nicht überhöhen möchte sich der liebe Herr Lauterbach nicht überhöhen.
Ja, ich will jetzt auch nichts überhöhen, aber kann es sein, dass dieses Team Vorsicht mittlerweile Team Übervorsicht ist? Also ich meine, das fällt ja nicht nur uns auf, auch im Ländervergleich mit anderen europäischen Ländern oder sogar international fällt es auf, dass bei unseren Maßnahmen wahrhaftig nicht mehr jedes Land mitgehen möchte. Apropos mitgehen. Auch viele Menschen wollen immer mehr mitgehen gegen das Mitgehen. Also auf die Straße gehen, auf den Protest und auch da werden wir kurz drauf zu sprechen kommen.
International wollen wir uns heute auch ein bisschen umschauen, ist auch viel los. Und ich meine, wir sind ja dafür bekannt, dass wir auch die ein oder andere Prise Optimismus einstreuen wollen. Und es gibt in der Tat ein paar Sachen, die machen Mut. Auch die werden wir heute erwähnen.
Die Impfung bleibt gratis.
Ja, das ist...
Vergessen Sie die Inflation.
Das ist mutig. Gott. Aber ich würde sagen, wir starten mit Zuschauerpost. basta.berlin@snanews.de ist unsere Adresse.
Und da geht es los mit einem Thema. Also wenn Sie die Radiosendung dieser Woche gehört haben, also da haben Sie wirklich nichts verpasst. Wenn Sie sie nicht gehört haben, dann haben Sie was verpasst. So rum.
Ja,
richtig.
Ja,
richtig, wie Herr Joppa sich beispielsweise komplett, also unmöglich gemacht hat, möchte ich behaupten.
Wegen meinem Schlangenwitz?
Ja, wegen deinen beiden Schlangenwitzen, die wir hier nicht wiederholen können. Sie waren wirklich so schlimm, dass wir sie nicht wiederholen können.
Ich schreibe ihn vielleicht in die Kommentare.
Ja, mit einem anderen Namen, aber bitte. Dann guckst du, ob du zum ersten Mal bei YouTube gelöscht wirst.
Ja, ja, Dr. Schnabbel oder so.
Dann haben sie... Knabbel heißt der.
Knabbel.
Dann haben sie auch noch mitbekommen, wie ich mich bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier entschuldigt habe. Mhm. Mein Gott, Frank-Walter, das war falsch von mir. Was erfahren Sie, wenn Sie den Mitschnitt vom Montag hören, wenn ich mich nicht irre? Mhm. Aber nichtsdestotrotz hatte ich mehr Recht als Unrecht. Ja, genau zu diesem Thema kommen wir jetzt nämlich.
Ja.
Es geht um eine Debatte, die der Bundespräsident geführt hat am 12. Januar im Schloss Bellevue.
Ja, also unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der hat sich gedacht, Impfpflicht bedeutet Debattenpflicht. Gesagt, getan. Das ist allerdings eine Debatte geworden, wo nachher, ja, sagen wir mal, die Medien nicht ganz so begeistert waren. Teilgenommen haben übrigens Impfbefürworter und einige, die man als klare Ablehner der Impfpflicht bezeichnen kann.
In Medien hieß es danach, die Debatte sei schwierig oder wenig sachlich gewesen. Mhm. Aber erst nochmal von unserer Seite, ja, an Frank-Walter Steinmeier ein Herzchen dafür, dass sie es wenigstens versucht haben. Und wie wir gleich zeigen werden, es blieb dann doch auch beim Versuch, denn mit debattieren, da war er nicht in jeder Hinsicht sattelfest. Oder drückte sich zumindest so aus, dass wir ihn nicht richtig verstanden haben. Hm. NTV hat dazu geschrieben, Impfdebatte im Schloss Bellevue. Steinmeier hat die Mediziner vergessen.
Ach.
Eigentlich ist das Thema schon ein etwas älterer Hut, aber wir wollen auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir haben da was für Sie.
Ja, in der Gesprächsrunde, da haben nämlich auch die Lehrerin Gudrun Gessert und der Unternehmer Oliver Föth ihre Impfbedenken dargelegt. Laut Herrn Föth sei ein Grund für seine Ablehnung, dass es in seinem Umfeld mehrere schwere Nebenwirkungen bei der Impfung gegeben haben soll. Und darauf antwortete Herr Steinmeier wie folgt.
Um das schwergewichtigste Argument mal herauszunehmen, die schwerwiegenden Impffolgen bzw. Todesfälle, das müssen wir, glaube ich, mal in eine Relation zu den tatsächlich erfolgten Impfungen setzen. Wir haben etwa 75 Millionen Impfungen in Deutschland. Wir haben Meldungen. Das ist eine Größenordnung von 0,01% von festgestellten Nebenfolgen, wobei wir, glaube ich, noch keine Bestätigung haben dafür, was unmittelbar auf die Impfung zurückzuführen ist.
Also Momentchen mal. An dieser Aussage von Herrn Steinmeier haben uns gleich mehrere Sachen gewundert. Fangen wir mal damit an. Nehmen wir die Aussage von Herrn Steinmeier mal auseinander. Mhm. Er sagt, wir haben in etwa 75 Millionen Impfungen. Also wir, wenn Sie jetzt nicht persönlich meinen, kann ich das nicht beurteilen. Aber wir in Deutschland haben nicht 74 oder 75 Millionen Impfungen. Schauen Sie doch einfach mal aus Impfdashboard der Bundesregierung. Eine sehr gute Seite, die kann ich auch dem Bundespräsidenten gerne ans Herz legen. Da schreiben wir aktuell 159 Millionen Impfungen, also ziemlich genau das Doppelte von dem, was Herr Steinmeier da gesagt hat. Hm.
Also woher denn jetzt die Zahl des Bundespräsidenten? Benjamin, was schreibt denn das Bundespräsidialamt dazu?
Herzchen an das Bundespräsidialamt, was mir sehr schnell geantwortet hat. Hm? So kriege ich noch ein Verdienstkreuz. Zitat, Freunde der Sonne. Beigefügt ist als Referenzdokument der Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts, das auf Basis von rund 75 Millionen Impfungen Stand Juli 2021 eine Meldequote für schwerwiegende Reaktionen in Höhe von 0,1 pro 1000 Impfdosen aufweist.
Mhm. Also die 75 Millionen Impfungen beziehen sich auf den Juli 2021. Kann ich den letzten Teil nochmal eben hören?
Eine Meldequote für schwerwiegende Reaktionen in Höhe von 0,1 pro 1000 Impfdosen ausweist. Also wir haben da jetzt ehrlich gesagt gleich mehrere Probleme. Hm. Erstmal verstehen wir ihn so, wir haben jetzt 74, 75 Millionen Impfdosen. Das bedeutet Stand jetzt. Hm. Dann wird uns das erklärt, erst auf Nachfrage in der Mail. Und da hieß es, der Stand ist ja Juli 21. Aber wir haben ja auch seitdem schon mehrere Sicherheitsberichte. Also warum zitiert der Bundespräsident jetzt aus Juli 21, wenn wir Januar 22 haben.
Ist richtig.
Und dann haben wir ja noch was. Sie können jetzt gerne zurückspulen. Wir haben die Aussage des Bundespräsidenten und wir haben die Aussage des Bundespräsidialamtes. Der Bundespräsident hatte von 0,01% festgestellter Nebenfolgen gesprochen. Hm. Das wäre in der Relation 7500 Impffolgen.
Nehmen wir aber die eigentlich jetzt vom Bundespräsidialamt gesagten 0,1%, wären das bei 75 Millionen Impfungen, nur mal hochgerechnet, 75.000 Impfnebenfolgen gewesen. Und hochgerechnet auf die mittlerweile, wir machen das jetzt einfach mal hochgerechnet, auf die mittlerweile 159 Millionen durchgeführten Impfungen, wären das 159.000 ungewünschte Impfreaktionen.
Dann theoretisch. Dann kommt aber auch noch die 0,1 von 1000 Impfdosen ins Spiel, die man uns hier genannt hat. Also wie dem auch sei, aus unserer Sicht stimmen die Zahlen des Bundespräsidialamtes und des Bundespräsidenten hier nicht überein.
Nein.
Gut. Paul-Ehrlich-Institut kommt noch hinzu, dass wir dort möglicherweise ja auch nicht 100% der Impfreaktionen gemeldet haben.
Ja.
Ich hab mittlerweile die Schere im Kopf, Herr Jopper. Ich kann manche Dinge einfach nicht mehr aussprechen. Ich krieg's nicht mehr in die Lippe.
Sie denken sich den Rest.
Bitte, machen Sie das mal. Also das Problem an dieser Runde war gewesen, also toll, dass Sie die gemacht haben, Herr Bundespräsident, aber sind wir mal ganz ehrlich, die Kritik von einigen Zeitungen, die sagten, die Diskussion sei nicht immer sachlich gewesen, das würde ich jetzt nicht behaupten. Mhm. Sie war sachlich und auch die Impfkritiker haben sich ja sachlich geäußert und haben auch Fakten, die ihrerseits Fakten sind, präsentiert. Das Problem war ja bloß, dass mit den Fakten auf der anderen Seite niemand anfangen konnte. konnte. Ja. Vielleicht waren es ja auch falsche Fakten, aber weder Herr Steinmeier noch die Leute, die ihm zur Seite gestellt waren, zum Beispiel der Verkehrsanalytiker Nagel.
Großartig, warum auch immer der eingeladen wurde. Gut, der kann so ein bisschen Graphen zeichnen und Modelle, auch Panikmodelle gab es ja auch von ihm durchaus. Ja. Aber ob der jetzt irgendwas zu Titern sagen kann, bezweifle ich.
Das ist dann irgendwie nach hinten losgegangen.
Ja, tendenziell ist so eine Gesprächsrunde wirklich eine gute Idee. Über die Zusammensetzung sollten wir nochmal nachdenken.
Apropos streiten, wir streiten uns als nächstes mit Hermann aus Österreich. Er hat unser Radioprogramm in dieser Woche nämlich gehört und am Montag hätten wir dort gesagt, offiziell waren mehrere 10.000 Menschen gegen die Impfpflicht in Wien auf der Straße. Es könnten aber auch mehr gewesen sein, wir wissen es nicht, so in etwa dachte er, hätten wir uns geäußert.
Ja, und dazu schreibt Hermann, Zitat, heute sagten sie, es waren vergangenen Samstag 27.000 Menschen auf der Straße. Dies kann hier in Österreich leider unter Fake News eingeordnet werden. Am Samstag befanden sich zeitgleich mit Sicherheit über 100.000, eher 150.000 Demo-Teilnehmer auf der Straße. Zum Beispiel am 20.11.21. Großdemo hier in Wien. Aus sicherer Quelle, in Klammern Polizeiführung, 350.000 Demo-Teilnehmer, laut Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien, 40.000 Demonstranten, schreibt Hermann.
Ja, Hermann, das war eine liebe Mail. Allerdings möchte ich dir doch widersprechen. Von Fake News kann in diesem Fall nicht die Rede sein. Schließlich haben wir ja gesagt, laut Polizeiangaben 27.000 und wir haben danach gesagt Zehntausende. Ja. Diese Angaben stammen also nicht von uns, sondern Polizeiangaben. Auf andere Angaben können wir uns auch schwer beziehen, weil wir diese Quelle Polizeiführung nicht haben.
Ich weiß nicht, wer sie gehabt. Können wir uns eh auf keine. Ich meine, wir stehen ja nicht mit dem Ticker daneben und zählen.
Was wir machen können, ist eine eigene Einschätzung geben. In diesem Fall waren wir nicht vor Ort. Hm. Was man in so einem Fall auch machen kann, man kann sagen, die Veranstalter sprechen von und die Polizei spricht von. Das kann man machen. Mhm. Aber gerade aus der Ferne sowas zu beurteilen, ist immer sehr schwer. Ja. Und dann hält man sich am ehesten noch an den offiziellen Zahlen. Natürlich wissen wir, dass die häufig abweichen.
Ja, klar.
Also nehmen wir mal August 2020, die beiden Großdemonstrationen in Berlin, Siegessäule, da war ich auf beiden. Und gehe davon aus, dass auf beiden mehr als 16.000 gewesen sind. Aber ich gehe auch davon aus, dass auf keiner mehrere hunderttausend gewesen sind. Das ist meine persönliche Einschätzung. Und wenn Sie sich mal daran erinnern, was damals in der Debatte war, wo es war 1,2 Millionen Menschen, glaube ich niemals, niemals. Ich kenne meinen Berlin und ich war da.
In eine ähnliche Richtung geht übrigens auch eine E-Mail, die uns von Ralf aus Dresden erreicht hat. Sehr schöne Grüße. Und der schreibt, Zitat, laut FAZ vom 16.02.2003 war die damalige Friedensdemo anlässlich des Irakkrieges mit ca. 500.000 Teilnehmern die größte in der bundesrepublikanischen Geschichte, Nachkriegsgeschichte. Nach ca. 250.000 Menschen Anfang der 80er Jahre gegen die Raketenstationierungspläne. Die Taz hat am 14.10.2018 mit einer Übersicht über alle relevanten Demos in der Bundesrepublik diese Zahlen weitgehend bestätigt. Schreibt Ralf.
Und weiter schreibt der Ralf, auch das waren im Vergleich zur Bevölkerung damals nur Minderheiten. Und das wird wohl auch für alle zukünftigen Demos gelten. Zweitens, demgegenüber sehen die bundesweit 300.000 Menschen, die allein am Montag, dem 10. Januar, gegen die Corona-Maßnahmen deutschlandweit auf den Beinen waren, überaus respektabel aus.
Ja, also halten wir mal fest, wie viele es jetzt auch immer waren und noch werden, und ob man das jetzt Demo nennt oder ob man das Spaziergang nennt, man sollte das nicht kleinreden. Ist meine Meinung.
Im Gegenteil, und man muss es auch respektieren.
Absolut.
Ich meine, worum geht es denn jetzt hier? Also, wenn sich wieder in Deutschland Hunderttausende an den Händen halten oder eine Kerze ins Fenster stellen gegen Rassismus, dann ist das super, ist das richtig klasse. Aber das wird abgefeiert und das gab vorher auch schon Aufrufe und jeder Politiker findet es toll und dahinter stehen dann die Gewerkschaften und am besten noch die Parteien. Ja, klasse. Aber hier steht keine Gewerkschaft dahinter, hier steht keine Partei dahinter und das wird auch nicht getragen von einer Sympathiewelle aus den Medien.
Richtig.
Im Gegenteil, hier geht es genau andersrum. Und gegen diese Widerstände muss man erstmal arbeiten. Mhm. Man muss gegen die Widerstände auf die Straße gehen, dass man möglicherweise ja auch irgendeine Form von Verwarngeld bekommt oder Bußgeld. Mhm. Man muss auch sich bewusst sein, dass man möglicherweise auf einen Spaziergang geht, wo es eben auch zu Zusammenstößen mit der Polizei kommt.
Ja.
Und wissen Sie, nicht jeder ist so hartgesotten wie Herr Jopper, der schon jahrelang vom 1. Mai berichtet. Ja. Es gibt eine Szene, wo du quasi selber mitten im Getümmel bist und beinahe körperlichen Schaden genommen hättest.
Die Flaschen flogen tief.
Mhm. Normale Menschen bekommen schon Stressreaktionen, wenn sie Polizisten in Kampfmontur sehen. Und wenn sie dann noch wissen, da kann auch Pfefferspray eingesetzt werden, da kann es auch zu einer Strafe kommen in Höhe von Bayern, ich muss mal gucken, dann ist das natürlich ganz anders zu bewerten.
Ja.
Dementsprechend kannst du das eine nicht mit dem anderen vergleichen. Dazu haben wir in der vergangenen Woche schon wichtige Punkte klargemacht.
Richtig. Und noch, um das nur noch mal zu betonen, und das betonen wir auch immer wieder, wir beobachten die Spaziergänge mit großer Aufmerksamkeit und hoffen, dass es friedlich bleibt von allen Seiten, die da mitmarschieren, auch die Uniformierten.
Wie kann man Anti-Corona-Proteste griffig zusammenfassen? Dumm gelaufen. Quelle ARD Morgenmagazin.
Ja, herzlichen Glückwunsch, ARD.
Ist aber ein Satireformat.
Ja, 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 sind wir auch. Deswegen alles tutto, komplett Team.
So.
Ich glaube, wir haben noch von Sebastian was.
Sebastian? Ganz schön angespitzt unsere Zuschriften diesmal.
Findest du?
Sebastian hatte mich auch Nachbesserungsbedarf bei uns gesehen. In der letzten Folge 112 habt ihr das Thema einrichtungsbezogene Impfpflicht nur sehr kurz angesprochen. Es wirkte bei euch dadurch so, als ob ab Mitte März alle Ungeimpften in diesen Bereichen nicht mehr arbeiten dürfen. Das ist so aber nicht korrekt und vermittelt ein falsches Bild. Ich würde euch bitten, auf das Thema nochmal einzugehen, um eure ungeimpften Zuschauer aus dieser Branche besser zu informieren.
Das machen wir gerne, Sebastian. Und der hat uns auch nochmal zusammengestellt, was beispielsweise jetzt für den Pflegebereich da künftig gilt. Zitat. Erstens, es dürfen ab Mitte März keine ungeimpften Personen in den betreffenden Bereichen neu angestellt werden. Zweitens, bereits bestehendes Personal darf erst einmal weiterarbeiten. Drittens, der Arbeitgeber in diesen Einrichtungen muss ab Mitte März jeden ungeimpften Mitarbeiter beim Gesundheitsamt melden. Und viertens, das Gesundheitsamt kann dann ein Beschäftigungsverbot aussprechen.
Die Frage ist dann aber, warum hat die Politik diesen Weg des Vorgehens gewählt? Hat sie vielleicht Angst davor, dass da möglicherweise zu viele Beschäftigte sofort gleichzeitig den Weg wählen und dann gekündigt werden? Aber so würde ja die Anzahl der Ungeimpften erstmal evaluiert werden.
Ja.
Und man kennt dann sogar auch die Namen dieser Ungeimpften. Das ist ja auch nicht unpraktisch. Und dann wurde entschieden, wie weiterverfahren wird.
Muss alles gefaxt werden zum Gesundheitsamt. Denn das ist ja auch alles abhängig dann, ob das funktioniert von der Auslastung des jeweiligen Gesundheitsamts. Und hier in Berlin weiß ich jetzt nicht, ob man das so umsetzen kann, wie sich die Politik das vielleicht wünscht. Vorsichtig gesagt.
Ja, eigentlich ist ja ein Impfregister auch das Gegenteil eines Regierungskritikerregisters. Wer nicht drauf ist im Impfregister als geimpft, ist dann möglicherweise Regierungskritiker. Da weiß man, wen man dann nochmal zusätzlich informieren kann. Ja, beim Thema Impfpflicht bin ich sowieso gespannt. Also die Debatte dreht sich weiter. Das kann man schon mal sagen.
Ja.
Und ob das dann in der Realität so kommt, wie Politiker sich das im Dezember noch überlegt haben, abwarten.
Ja.
Vielleicht nochmal zum Thema Demonstration wollte ich noch ein Wort sagen. Man kann nicht davon ausgehen, dass man auf der Straße mit Demonstrationen in wenigen Tagen, mit wenigen Demonstrationen das erreicht, was man erreichen möchte. Ich kann mich noch erinnern, das waren Fridays for Future Aktivisten, die sagten, jetzt gehen wir hier schon 3 Monate auf die Straße und noch immer ist das Klima nicht gerettet. Was ist denn hier los? Noch immer noch Kohlekraftwerke. Ja, so funktioniert es halt nicht. Es braucht halt den dauerhaften, Monate, vielleicht sogar jahrelangen Druck von der Straße.
Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon.
Das ist ein Marathon und das gilt für alle möglichen Ziele. Egal, ob sie jetzt fürs Klima auf die Straße gehen oder nicht mehr zur Schule gehen oder ob sie jetzt für das, was sie ihre Rechte und gegen die Impfpflicht auf die Straße gehen. Es braucht auf jeden Fall mehr als einen Besuch auf dem Asphalt.
Und Impfpflicht, das ist jetzt auch quasi unser erstes großes Thema, mit dem wir einsteigen wollen. Also wie gesagt, nochmal schöne Grüße und Servus nach Österreich. Ich meine, ihr seid beim Thema Impfpflicht ja jetzt wahrscheinlich schon einen Schritt weiter als hier die Deutschen. Medien und Politik haben da ja in Österreich durchaus einen Sieg eingefahren. 1:0 für die Demokratie, sagen manche Leute. Das Volk hat gesprochen. Es wird Pflicht geimpft.
Ja, und wer gegen die Impfpflicht ist, der ist höchstwahrscheinlich Demokratiegegner. Mhm. Im Zweifelsfall ist er rechts- oder direkt ein Reichsbürger oder gewaltbereiter Neonazi. Suchen Sie sich einfach eine Kategorie aus.
Ja.
Das ist natürlich so nicht richtig. Und das wissen auch die meisten Politiker und Journalisten. Oder sie sollten es zumindest wissen.
Sollten es wissen. Das sagen übrigens nicht nur wir beiden Nasen, das sagen auch ganz andere. Unter anderem das Urgestein der Fernsehlandschaft, ich nenne ihn mal so, der ehemalige ZDF-Heute-Moderator und Politikexperte Peter Hane. Zum Beispiel vor wenigen Tagen bei Servus TV.
Ich halte mich wie auch Sie als Journalist an den Standards, dass ich Vertraulichkeit wahre. sage keine Namen. Ich sage Ihnen nur so viel. Die Herrschenden wissen, wer demonstriert. Das sind doch keine Nazis oder Corona-Leugner oder irgendwas. Das sind Eltern, Ärzte, Lehrer, Professoren, Studenten, unglaublich viele junge Leute. Das wissen die. Und das Zweite, sie wissen auch die Zahlen. Wissen Sie, wenn ein Ministerpräsident in einem Hintergrundgespräch vor 2-3 Tagen sagt, es ist kein sächsisches Problem mehr, es sind nicht diese furchtbaren Sachsen, sondern allein in Nordrhein-Westfalen gibt es schon 500 Demonstrationen, große Demonstrationen. Und jetzt kommt heute, alles aktuell, der größte Lügner der Politik neben Söder, nämlich dieser erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, ein Lügner, der die Zahlen gefälscht hat, und verbietet die Demonstration, die am Samstag in Hamburg stattfinden soll.
Worauf Peter Hane hier anspielt, ist natürlich Peter Tschentscher, erster Bürgermeister von Hamburg. Moin Moin und 2G Plus nach Hamburg. Dort hatte es ja gewisse Unstimmigkeiten, zunächst bei der Anzahl von Impfungen gegeben und dann auch noch bei der Zählung der Inzidenz der Ungeimpften.
Ja. Und eben jetzt das Verbot von Demonstrationen gegen die Maßnahmen. Trotzdem sind natürlich in Hamburg Menschen beispielsweise vergangenen Samstag spaziert. Und die Bilder, die sehen in ganz Deutschland, auch in Österreich, da recht ähnlich aus. Aber auch in anderen Ländern mit strengen Maßnahmen wird demonstriert, Beispiel Frankreich oder auch Australien.
In diesen Ländern wurden Impfpflichten teilweise eingeführt oder ganz oder sollen eingeführt werden. Es gibt aber auch Staaten, die aktuell einen ganz anderen Weg einschlagen. Und sogar hierzulande mehren sich die Anzeichen, dass die Stimmung unter den Experten kippt.
Ich habe ja, muss ich sagen, mir an den Kopf gepackt und mich hat fast der Schlag getroffen, als ich einen NTV-Artikel gelesen habe. Der trägt die Überschrift Virus der Woche. Omikron. Hurra, die Endemie ist bald da. Also die Endemie, das Ende der Pandemie.
Was? Aber Moment mal, eins nach dem anderen. Dass Omikron anscheinend zu deutlich weniger schweren Verläufen führt, das sagen wir schon lange und die Zahlen belegen das bislang auch. Und das scheint auch die Politik erkannt zu haben.
Also jetzt nicht die deutsche Politik, schade. Aber beispielsweise die Spanier. Ministerpräsident Pedro Sanchez, der hat dort angekündigt, Corona ab demnächst zu behandeln wie ja eine ganz normale Grippe, als wiederkehrende normale Krankheit. Und das bei einer 7-Tage-Inzidenz in Spanien von über 2000 aktuell.
Ja, aber Moment. Spanien, die Iberische Halbinsel, die haben ja auch eine ganz andere Impfquote als wir. Ja. Du hast hier für mich notiert, Spanien Impfquote über 80%. Zum Vergleich liegt Deutschland bei etwa 73-74%.
Reicht nicht.
Vollständig geimpft. Impflücke ist zu groß, würde Professor Dr. Christian Drosten sagen. Wobei ich mich auch frage, sind in den Zahlen eigentlich aktuell einmal Johnson & Johnson Geimpfte enthalten? Oder sind die schon wieder rausgerechnet?
Oder waren sie je drin?
Das denke ich schon.
Der Frage widmen wir uns dann vielleicht später noch. Aber sagen wir es mal so, blicken wir dann doch mal auf die Impfquote in Großbritannien. Die ist ja bei ungefähr 70%, also hinter der Deutschen, bei vollständig Geimpften. Und trotzdem ändert sich da der Kurs.
Premier Boris Johnson und Johnson und zahlreiche Experten in diesem Land drängen auf eine Reduzierung der Maßnahmen. Teilweise wird sogar von einer völligen Kehrtwende gesprochen. Ja. Man solle Covid künftig wie eine herkömmliche Grippe behandeln. Selbst der Ton in den dortigen Medien ändert sich teils. Du hast was gefunden?
Wahnsinn. Die Daily Mail, die hat jetzt mal den Vergleich zu den jährlichen Grippetoten gezogen. Und die kam zu dem Schluss, Zitat, Covid tötet jetzt halb so viele Menschen pro Tag wie in einem schlechten Grippejahr. Und Experten in dem Land gingen davon aus, dass die Pandemie wirklich jetzt kurz davor stehen würde, endemisch zu werden.
Ah, das tut so weh, ey, meine Schere im Kopf. Immer wenn Grippe und Corona in einem Satz kommen,
ja, ich weiß,
geht's bei mir durch die Decke. Ich habe schon echt, die Hälfte meines Gehirns ist durchschnitten. Ähnliche Töne gibt es auch in Dänemark und in der Schweiz, verkündet Gesundheitsminister Alain Berset ebenfalls, dass Omikron bald wie eine Erkältung oder eine Grippe, die man im Winter eben haben kann, anzusehen sei. Einschränkung, das gilt nur für Geimpfte.
Ja, der Vollständigkeit halber nochmal ein Blick über den großen Teich in die USA. Anthony Fauci, bislang ja eher so als Warner und Mahner in Sachen Corona unterwegs, klingt stellenweise jetzt ganz anders. Die Welt werde, wie bei den jährlichen Grippewellen, lernen müssen, mit dem Coronavirus zu leben. Ausrotten ließe sich der Erreger nicht. Omikron werde fast jeden finden, sagt Fauci.
Außer mit Zero Covid. Und no Covid.
Grüße nach Australien.
Wobei es natürlich hochspannend ist. Also wenn wir uns jetzt tatsächlich dem Ende der Pandemie langsam nähern, dann nähern wir uns auch langsam der Bilanz der Pandemie.
Klar.
Und wenn es soweit ist und die Pandemie zur gleichen Zeit beendet wäre in Australien wie in Deutschland und wir dann beispielsweise die Todeszahlen vergleichen, dann bin ich gespannt, welchen Blick wir dann nochmal auf die Pandemie haben.
Ja, und wieder andere sagen, dass wahrscheinlich in Ländern, die eine höhere Durchseuchung haben, wie Großbritannien, die Pandemie einfach früher vorbei ist und Australien, die ja wirklich Team Vorsicht, Übervorsicht, Übervorsicht gewesen sind, die Pandemie sich einfach vielleicht noch Monate oder Jahre länger hinzieht und dann wird da am Ende die Rechnung gemacht. Auch wirtschaftlich
übrigens. Ich verspreche dir, dass ich versuche, die Rechnung erst am Ende zu machen.
Schön.
Natürlich machen wir immer Zwischenrechnungen und berichten auch darüber, aber die Abschlussrechnung machen wir natürlich erst am Ende.
Richtig.
Es ist aber schon interessant und ich finde es legitim, das zu sagen, wenn man jetzt eben davon abweicht zu sagen, es hat ja hier sowieso nichts mit einer Gesundheitskrise zu tun, sondern das ist ja bloß dies und jenes, was ja viele da draußen ganz sicher glauben zu wissen. Wenn man jetzt aber von der Gesundheitskrise ausgeht, dann kann man jetzt zwar hämisch nach Australien gucken und sagen, Edge, Badge, 70.000 Fälle am Tag, 100.000 Fälle am Tag. Das wäre ja wie eine 500.000 Fälle in Deutschland am Tag. Also Australien down under ist Land unter.
Mhm.
Man kann aber auch sagen, jetzt, wo eine scheinbar mildere Variante mit Omikron gekommen ist, ist es auch ein Zeitpunkt, wo selbst Australien kein so großes Problem mehr damit hat, wenn es getroffen wird.
Hm.
Ah, Sie merken.
Ich habe die Impfquote von Australien leider nicht gerade im Kopf. Ich möchte die aus den USA noch kurz nachreichen. 63% vollständig geimpft.
Aber das zeigt auch, dass das Thema Corona uns so schnell nicht loslassen wird.
Nein, ganz sicher nicht. Ja, und währenddessen wandelt sich, wie schon gesagt, Deutschland vom Team Vorsicht zum Team Übervorsicht. Und allen voran ja unser Bundestagsphilosoph Karl Lauterbach. Ohne eine Impfpflicht sei die Omikronwelle eben nicht zu schaffen, sagt er. Aus Sicht des Gesundheitsökonoms und Bundesminister sei das nicht nur eine medizinische, sondern auch eine moralische Frage.
Wer sich dem Impfangebot verweigert, verletzt sogar das moralische Gebot des kategorischen Imperativs im Sinne von Immanuel Kant. Eine solche Verweigerung könnte nie die Maxime des Handels für uns alle sein.
Was hat er denn jetzt immer mit diesem Kant?
Immanuel Lauterbach.
Toll, klasse, wir haben gleich noch einen Namen für Immanuel Lauterbach. Na, da werden ihm aber die Öhrchen schlackern. Warten Sie es ab.
Karl Kant?
Also, ich hatte ja Karl Kant, Lauterbach oder wie der heißt, den hatte ich ja auch im Philosophieunterricht. Ich glaube, im Deutschunterricht hatten wir den auch. Mhm. Und als rebellischer 16-Jähriger hat er mich damals schon genervt. Also, ich krieg's jetzt nicht zusammen. Möge jemand hier in die YouTube-Kommentare den kategorischen Imperativ reinposten. Das ist natürlich spannend. Aber es heißt ja letzten Endes irgendwie, meine Grenzen sind da gesetzt, wo die Grenzen des anderen anfangen.
Mhm.
So wird das jedenfalls interpretiert. Und damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Das kommt darauf an, wo der andere seine Grenzen setzt.
Völlig richtig.
Wenn der seine Grenzen hier setzt, dann kann ich auch bis hier denken oder mich bewegen.
Ja, ich glaube, Lauterbach wollte vor allem sowas sagen wie mitgefangen, mitgehangen. Also jetzt alle. Ne? Und würden sich nämlich
gefangen
alle...
Gefangen fühle ich mich auch schon länger.
Ja.
Gehängt bin ich noch nicht.
Und würden sich eben alle dem Impfstoff verweigern, wäre das der Untergang so grob nach Lauterbach.
Hm. Es gibt einen neuen Spruch, den können wir hoffentlich häufiger hören. Nur... Wenn alle in Sicherheit sind, sind alle in Sicherheit oder so.
Ha.
Also ich bin nur in Sicherheit, wenn alle in Sicherheit sind. Das höre ich jetzt, das geht ein bisschen anders. Ich suche das nochmal raus. Ich hoffe, es kommt uns nochmal unter. Ich habe es von Internationalen gehört.
Der Internationalen?
Nee, das klingt so ein bisschen so wie der nächste gute Spruch. So, also es reicht ja nicht, wenn Deutschland 100% geimpft ist. Nur wenn die ganze Welt 100% geimpft ist, ist auch Deutschland sicher. Das ist
so. Muss Deutschland erstmal seinen Booster-Impfstoff nach Afrika
mit dieser,
geben.
Ja, mit dieser Argumentation kannst du nämlich auch die Angst aufrechterhalten. Du sagst, okay, wir haben es jetzt geschafft, wir sind jetzt 100% geimpft. Aber denk doch mal bitte an den HIV-Patienten aus Südafrika.
Geht ja gar nicht.
In dessen, laut Spiegel, ist es ja durchaus denkbar, dass Omikron in dessen Körper gewachsen ist.
Mhm.
War auch ein Interview mit Herrn Fauci.
Mhm.
Und gehen Sie mal weiter. Also wir in Deutschland mögen ja dann vielleicht 100% Impfquote haben in den feuchten Träumen von Herrn Lauterbach. Aber was machen wir eigentlich mit den Rumänen?
Mhm. Ja.
Was machen wir mit den Bulgaren? Oder wie stehen wir dazu, dass wir den EU-Ostbeitritt überhaupt vollzogen haben, wenn die uns doch gar nicht folgen in dem, was wir denken?
Tja, aber ich kann dir so viel sagen, in Deutschland reicht das mit der Impfquote noch lange nicht. Also,
aber ne? was denkst du darüber?
Hm?
Was denkst du darüber? Wie soll es eigentlich in den Kopf unserer Politiker gehen, dass es in der Europäischen Union Länder gibt mit einer so niedrigen Impfquote?
Ich glaube, dass sich das irgendwann erledigen wird, die Frage. Weil wenn sich bestätigen sollte, dass in Ländern, die wahlweise eine niedrige Impfquote oder wahlweise extrem hohe Inzidenzen hatten, ich spiele jetzt auf Großbritannien an, die Durchseuchung oder auch Südafrika, die Durchseuchung vielleicht so weit voran ist, dass es am Ende des Jahres eben keine weitere Welle geben wird und dass eventuell dann auch da gar kein Impfstoff mehr vonnöten ist. Und deswegen verstehe ich auch in Karl Lauterbachs Logik, warum er jetzt so hinterher ist, die Impfpflicht durchzudrücken, weil die eventuell über das Jahr überfällig sein wird und dann nicht mehr durchsetzbar ist, wenn du die entsprechenden Zahlen nicht mehr hast.
Wobei seine Argumentation ist eine andere. Was ich mich die ganze Zeit dabei frage, also die Mehrheit verweigert sich ja auch ohne Impfpflicht der Impfung gar nicht.
Hm, ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, reicht nicht. Außerdem hat Lauterbach ja noch eine weitere Begründung im Ärmel, denn theoretisch könnte es sein, dass wir es im Herbst nicht mehr mit Omikron, sondern laut Lauterbach mit einer mutierten Delta-Variante zu tun bekommen und dann alles wieder schlimmer werden könnte.
Und selbst wenn man als Ungeimpfter jetzt mit Omikron erkrankt, so der Minister, hätte man dann gegen eine neue Version der Delta-Variante nur einen Infektionsschutz von 50%. An der Impfung würde aus diesem Grunde eben kein Weg dran vorbeiführen. Verstehe ich das richtig, dass er jetzt schon den Impfschutz für eine Variante ausrechnet, die wir noch gar nicht haben?
Exakt. Gut aufgepasst, Benjamin Fleißsternchen.
Ich kann Ihnen jetzt schon verraten, dass Herr Joppers Kind einen Bildungsabschluss von unter 50% bekommen wird. Ich sehe ihn eigentlich auf der Hauptschule.
So, genau. Ja. Naja, aber sag mal, auf welcher wissenschaftlichen Basis basiert jetzt eigentlich dieses Lauterbach-Geschwobel?
Gute Frage. Vielleicht ist er ja eher ein Doktor der Philosophie.
Ja.
Menschen, die ihren Doktor hingegen in Epidemiologie haben, die widersprechen Herrn Lauterbach drastisch.
Ja, so zum Beispiel Klaus Stöhr, seines Zeichens Epidemiologe und auch Virologe. Zu der gerade genannten Theorie von Lauterbach, da twitterte Stöhr am 16. Januar, Zitat, das Irrlichtern des Karl Lauterbach fällt jetzt sogar schon Fachfremden auf. Wie weit von der wissenschaftlichen Grundlage muss man sich in öffentlichen Ämtern entfernen, bevor die medizinischen Fachgesellschaften in Deutschland sich zu Wort melden?
Zwar wirbt auch Stöhr generell für die Impfung, nicht aber für eine Impfpflicht. Mhm. Maßnahmen in den nächsten Wochen ja, durch das ganze Jahr, aber eher nein. Gegenüber dem SWR sagte Stöhr in dieser Woche:
In den nächsten Wochen, Monaten werden sich sehr viele infizieren. Das wird zur Impfdecke und zum Impfschutz beitragen. Und dann werden wir die Endemie sehen, weil die Auswirkungen der Infektionen, Reinfektionen nur noch so schlimm sein werden, wie bei den anderen Atemwegserkrankungen, wie wir es bei der Influenza kennen. Das ist der beste Vergleich auf das, was wir uns in der Zukunft vorbereiten müssen.
Ja, Wahnsinn. Daumen gedrückt, ganz feste. Und übrigens auch Gott-Virologe Christian Drosten, der sagt, Deutschland sei jetzt in einem Prozess, in dem man die Pandemie bald für beendet erklären kann und eben die endemische Phase ausrufen könne. Hendrik Streeck sagt das ja schon länger. Beide sind ja Mitglied im Expertenrat der Bundesregierung. Wäre schön, wenn die das auch den Politikern jetzt sagen würden.
Aber wie heißt es so schön, bevor es besser wird, muss es ja möglicherweise auch noch einmal schlimmer sein. Mhm. Und Lauterbach möchte, dass die Impfpflicht dann auch ohne zentrales Impfregister einführen, denn das dauere einfach zu lange.
Ja, und dann sind wir vielleicht halt einfach schon endemisch.
Das erinnert mich übrigens an das Cover des Magazins Der Spiegel. Na, wer kauft ihn nicht? Jeden Samstag im Kiosk ihres Vertrauens. Am 15. Januar war es, und wir blenden es gerne nochmal ein, ein Quantum Angst, wie die Impfpflicht Land und Politik entzweit. Wie, ist das etwa die Spaltung, die es nicht gibt?
Nein.
Was wollen uns die Autoren damit eigentlich sagen? Hm. Ist Lauterbach jetzt der unerschrockene Held oder eher nicht?
Oder hat er die Lizenz zum Töten? Man weiß es nicht. Ich glaube, der Spiegel hat es etwas anders gemeint.
Ja, der Spiegel, da habe ich aber einen Screenshot von, hat auch im Artikel die Lizenz zum Impfen angesprochen. Mhm. Und jeder Mensch, der weiß, wer James Bond ist, weiß, was der für eine Lizenz hat. Von daher ist das möglicherweise eine unterschwellige Nachricht des Spiegels. Mhm. Ich fürchte, wir haben ihn an die gute Sache verloren.
Auch das mit der Lizenz zum Impfen bezweifeln ja viele. Wurscht.
Was?
Dass Lauterbach die hat.
Also, dass er impfen darf? Echt? Gut, was wir aber wissen, dass am 15. Januar eine Verschärfung in Kraft getreten ist, sogar mehrere, von denen ein Großteil der Bevölkerung wahrscheinlich noch gar nichts gehört hat und auch viele Medien erst so peu à peu mitbekommen.
Also wenn Sie jetzt brav zweimal geimpft sind, natürlich auch geboostert und selbstverständlich mit mRNA-Technologie, dann geht Sie das, was wir jetzt sagen, vielleicht auch einfach überhaupt nichts an. Vielen Millionen Menschen, die geht das aber sehr wohl was an.
Und die mögen jetzt mal bitte die Öhrchen spitzen. Ich habe mich verlesen. Ins Öhrchen spritzen, habe ich gelesen. Den möchten wir jetzt mal schnell ins Öhrchen spritzen. Und zwar Information.
Mit Information. Richtig.
Okay, ja. Und weil wir gerade schmunzeln, machen wir einfach weiter. Hier kommt ein Sketch der Marke Joppa.
Ja, vielleicht erklärt er ja erstmal einiges.
Schönen guten Tag, ich grüße Moment. Sie. So, geht's Ihnen gut heute Abend?
Danke, ja? Alles
ja,
in Ordnung,
ja. Sehr gut, sehr gut. Bevor ich Ihnen die Karte bringe, bräuchte ich natürlich erst einmal Ihren Impfnachweis, bitte. Ja,
mhm. Ja sicher. Ja, also ja. Hier haben wir schon mal meinen Personalausweis. Der Herr
sehr
Golbe
gut.
Bin ich.
Ja.
Und hier ist meine Kopfpass-App. Mit Johnson & Johnson bin ich geimpft.
Ah ja, Johnson & Johnson einmal geimpft, ja. Oh, da muss ich mal eben beim Chef nachfragen. Das tut mir leid. Sie können sich ja derweil schon mal mit der Luca-App einchecken. Einen Augenblick bitte. Also der Chef sagt, also einmal Johnson-Johnson-Impfung, das geht natürlich gar nicht. Also ich meine, wir sind hier nicht in Kanada, in Frankreich oder in Deutschland Mitte 2021. Da muss ich Sie leider bitten, diese Örtlichkeit zu verlassen.
Aber ich habe auch noch ein negatives Schnelltestzertifikat.
Oh,
natürlich nicht älter als 24 Stunden.
Richtig, Schauen richtig, Sie hätte mal ich hier. Jetzt gefragt.
Ich meine, das müsste doch funktionieren. Da war ich doch letzte Woche beim Griechen um die Ecke auch einkaufen, essen.
Ja, letzte Woche. Aber wissen, da muss ich mal eben den Chef fragen. Eingecheckt haben Sie sich? Ja, gut. Also wissen Sie, der Chef hat da jetzt noch mal drüber geguckt und der sagt, also einmal Johnson & Johnson und Schnelltest. Geht leider was? Gar nicht. Also wir sind ja jetzt hier nicht in Deutschland Ende 2021. Also das geht leider nicht. Ich muss Sie leider bitten, diese Örtlichkeit zu verlassen.
Moment. Ich habe doch auch noch ein Genesenen-Zertifikat. Sekunde, das ist ein positiver PCR-Test. Den habe ich hier zum Nachweis.
Ach ja, das ist ja nicht schlecht. Okay, da frage ich mal eben kurz beim Chef nach.
Bitte.
Eingecheckt? Ja.
Mann, ich habe mich eingecheckt. Nicht. So, haben wir es jetzt?
Nein, wissen Sie, der Chef sagt, Ihr positiver PCR-Test, der ist ja schon länger als 4 Monate liegt der ja schon zurück. Also ich meine, wir sind hier jetzt nicht in Österreich und der Schweiz. Das ist natürlich viel zu lang. Damit muss ich Sie leider dieser Örtlichkeit verweisen. Das tut mir wirklich sehr leid.
Also ich habe eine Johnson-Johnson-Impfung, ein negatives Schnelltestzertifikat, ein Genesenenzertifikat, aber ich muss das Restaurant jetzt verlassen.
Ja, das ist so die Vorschrift. Das tut mir wirklich leid.
Eins habe ich da noch. Mhm. Schauen Sie mal hier. Das ist mein Meisterbrief. Ich bin nämlich Klempnermeister.
Ach.
Und wenn ich jetzt auf die Toilette gehe und Ihren Ausfluss repariere und Sie in der Zwischenzeit mein Essen vorbereiten, dann würde ja mein Schnelltestzertifikat reichen.
Richtig, arbeiten dürfen Sie ja nur mit... Wissen Sie was? Ich hole die Karte, Sie holen Ihren Werkzeugkoffer und dann können wir das natürlich so machen. Ach, eins noch, wenn es nachher ums Trinkgeld geht, wäre schön, wenn Sie nicht ganz so knauserig sind, weil, wissen Sie, der Gastronomie geht's gerade nicht so gut.
Haben die da, ist das Lachen aus der Konserve gewesen?
Nee, das ist das Showpublikum.
Ah, Showpublikum, so?
Joanna.
Schön.
Joanna
schön.
Verfügt über viele Talente, unter anderem mehrstimmig Lachen.
Geil.
Das war auch der Grund, warum wir sie eingestellt haben.
Völlig richtig, ja, spitze.
Ich freue mich übrigens, dass ich seit 3,5 Monaten nicht mehr in einem Restaurant gewesen bin. Liebe Gastronomen, ich kann jetzt selber kochen. Und haltet euch fest, bei mir darf jeder rein und ich kontrolliere auch vorher nicht die Impfausweise.
Wobei, du hast mir in dieser Woche gesagt, dass du einen Gast eventuell jetzt doch nicht mehr einladen willst.
Ja, denn dieser eine Gast hat mir am Telefon gesagt, dass wir in Deutschland doch noch sehr rücksichtsvoll mit ungeimpften Menschen umgehen.
Rücksichtsvoll. Hm.
Ja, und da habe ich mir gedacht, da gehe ich doch am besten rücksichtsvoll mit diesen Menschen um. Also natürlich kriegt er von mir was zu essen. Und zwar to go. Kann er ja dann im Treppenhaus verzehren.
Schön, ja.
Aber bitte 50 Meter entfernt von meiner Wohnung. Hm. Müssen die Regeln schon einhalten.
Ja, der wird sich freuen. Ich freue mich drüber. Aber dann lass uns doch jetzt noch mal quasi das gerade aus dem Sketch Gezeigte noch mal ein bisschen genauer erklären. Ich glaube, da gibt's Klärungsbedarf.
Also wir werden es versuchen, das genauer zu erklären. Und am Ende werden möglicherweise dennoch Unklarheiten übrig bleiben. Mhm. Wenn Sie wissen wollen, was jetzt wirklich für Sie gilt, dann schauen Sie am besten in Ihre Corona-Warn-App. Die sagt Ihnen das vielleicht. Und das haben wir in der Radiosendung heute besprochen. Die Corona-Warn-App ist jetzt ja noch besser.
Ja, die hat aufgerüstet.
Das kann man wohl sagen. Sie bekommen in Ihrer Warn-App jetzt auch gesagt, welchen Status Sie aktuell haben. Also stellen Sie sich vor, Sie sind gar nicht geimpft, dann steht da drin rechtsradikal.
Ich dachte, da steht dann gesund, aber nein.
Wenn Sie nicht geimpft sind und einen Schnelltest negativ haben und den einfügen in die Corona-Warn-App, dann steht da jetzt 3G-Status.
Und in Klammern reicht nicht.
Das ist doch jedem klar. Wenn Sie jetzt also zweimal geimpft sind mit mRNA und ein negatives Schnelltestergebnis vorzeigen, dann steht da drin 2G+.
Ah.
Und die App ist jetzt so schlau, dass das auch verfällt. Innerhalb von 48 Stunden oder 72 Stunden.
Kann man auch so einen lauten Countdown einstellen? Bip, bip, bip. Fände ich schön.
Bip. Kennen Ungeimpfte aus ihren Träumen und ihrer Zukunft.
Gott.
Alle geimpft, genesen oder tot.
Falls Sie aber jetzt...
Aber lass mich das nochmal, ja, wir müssen nochmal kurz bei der Warn-App,
bitte.
Es ist nicht unser Thema, Herr Hoppe. Aber lass uns nochmal kurz was zur Warn-App sagen.
Ja.
Also, wir philosophieren oftmals über die Zukunft und wir malen Dystopien. Mhm. Und eine Dystopie, die wir im Grunde genommen ausgemalt haben, war, die App muss besser werden. Sie muss mehr können. Das funktioniert so nicht, hier bloß mal irgendwas vorzeigen. Nein, es muss genau solche Mechanismen dann geben. Es muss möglich sein, jemandem mit einem Knopfdruck seinen Status zu geben und seinen Status zu entziehen. Nur so wird ja auch alles ordentlich kontrolliert werden. Und nur so werden sie auch angehalten, ihren Status immer wieder aufzufrischen. Natürlich muss es so sein, dass beispielsweise das Impfzertifikat ein Ablaufdatum hat und das ist kein technisches Ablaufdatum, wie es in der App schon drinsteht, sondern es muss ein anderes sein.
Also irgendwie verliert sich da Deutschland aber auch im Klein-Klein. Also ich glaube nicht, dass es irgendwo weltweit eine App gibt, also mit so vielen Möglichkeiten, da was einzuscannen, wo dann plötzlich das eine ablaufen kann und das andere aber dann wieder dazukommt und 3G, 2G plus, die meisten Länder haben 1G.
Das mag sein, ich finde es aber so eigentlich am geschicktesten und elegantesten. Du kannst nämlich auch so tun, als wenn du ja Rücksicht auf unterschiedliche Aspekte nimmst und du kannst so auch unterschiedliche Aspekte berücksichtigen. Das Wichtigste aber aus meiner Sicht ist, dass du dann wirklich auf Knopfdruck festlegen kannst, wer jetzt noch ins Restaurant reinkommt und wer nicht. Und dann wird eben immer eingecheckt und wenn der Kellner dann ein grünes Licht hat auf seiner App, dann darfst du rein und wenn er ein rotes hat, dann darfst du nicht rein. Und das war die Zukunft, die wir bereits auf der Roadshow ausgemalt haben. Mit dem jungen Mann, dessen Namen ich immer vergesse, in Hannover. Wunderbares Treffen, liebe Grüße an dich und deine Freundin. War richtig klasse. Das ist der ITler gewesen.
Ja.
Den habe ich das schon gefragt, wie können wir es organisieren. Wir kommen der Sache näher. Schauen Sie in der Corona-Warn-App und da steht das dann drin.
Und natürlich auch geltend für die, die ein Handy haben. Also vielleicht nochmal ganz am Rande. Meine Oma war letztens essen und die hat kein Smartphone. Die hat von der Apotheke, sie ist doppelt geimpft und geboostert, die hat von der Apotheke so eine Karte bekommen mit dem Code, wo dann halt die im Restaurant dann bip, ne? Ja, blöd, technisch war es wohl nicht möglich, die Boosterimpfung dazu zu addieren.
Dann muss
sie
eine neue Karte bekommen.
Ja, richtig. Ja. Aber sie ist ja nach der Boosterimpfung nochmal zur Apotheke und hat die bekommen und es war nicht verzeichnet. Also ich weiß nicht, ob das Standard ist. Auf jeden Fall hat es versagt. Oma hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, meine 90-jährige Oma, und hat es dann auch ohne Test geschafft, glaubhaft zu versichern, dass sie geboostert hat. Entschuldigung, ich bin noch 90 Jahre, was soll ich denn sonst sein? Kam ins Restaurant rein.
Welches Restaurant war das?
Das sag ich nicht.
Also man kann sagen, es war ein echtes Donnerwetter übers Wochenende. Millionen von Menschen sind auf einmal deutlich schlechter gestellt als zuvor.
Ja.
Fangen wir doch mal an mit den Schlawinern von Johnson & Johnson.
Ja, der Party-Impfstoff, der Impfstoff der Party-People und der Skeptiker und der Obdachlosen. Stich und weg, einmal spritzen für die Freiheit hieß es.
Yay. Johnson & Johnson galt ja so ein bisschen als die Impfe, die besonders leicht zugänglich ist, für die man die Menschen auch nur einmal am Ort antreffen muss, um sie dennoch zu schützen. Und darum wurde dieser Impfstoff eben tatsächlich auch in sozial schwierigen Milieus eingesetzt. Oder eben beim S-Bahn-Impfen, was Dileka Leitsche, Berlins Gesundheitssenatorin, ja bis heute feiert. Meine Güte, was haben wir alles gemacht? Alles auf die Beine gestellt. In der S-Bahn haben wir den Impfzug. Ja, der ist einen Tag ein paar Stunden rumgefahren und da haben sie ungefähr 100 Leute mit Johnson & Johnson geimpft.
Und die sind jetzt wieder ungeimpft.
Na, selbst
wenn sie sich nicht
haben Joppa, ungeimpft, hören Sie auf, das zu sagen. Sie sind nicht vollständig geimpft.
Nicht vollständig geimpft.
Also, die Party ist vorbei. Am Freitag kam der Paukenschlag und man kann sagen, der Donner halt bis heute nach.
Ja, also, dass Johnson & Johnson Geimpfte nach 28 Tagen sich eigentlich nachimpfen sollten, die Empfehlung, die ist ja schon lange bekannt. So viel zum Thema Einmalimpfstoff. Jetzt hat sich die Sachlage aber nochmal deutlich verändert.
Wir zitieren mal das niedersächsische Gesundheitsministerium. Nach den neuen Maßgaben gelten Personen, die lediglich einmal mit dem Impfstoff Janssen von Johnson & Johnson geimpft wurden, ab sofort nicht mehr als vollständig geimpft.
Bumm. Ja, und wir setzen noch mal einen drauf. Sie wollen wieder ohne Test ins Restaurant, dann ab ins Impfzentrum. Die Johnson und Johnson-Impflinge, die brauchen jetzt zwei weitere Spritzen. Also die zweite macht die Impfung dann wieder vollständig und die dritte frischt die dann direkt auf.
Merken Sie was? Das geht ihm schon gut über die Lippen, dieser Neusprech. Also vollständig nach 2 Impfungen, aber was ist nochmal gleich vollständig? Es sind ja dann doch 3 Impfungen. Und wissen Sie was? Verklagen oder löschen Sie mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, wenn ich tatsächlich von der Definition des Robert-Koch-Instituts abweiche. Aber ich tue es dennoch. Für mich kann niemals etwas funktionstüchtig sein und vollständig sein, was noch nicht funktionstüchtig ist.
Ja.
Also, Herr Jopper, ich habe eine Frage. Ein Auto mit 3 Rädern, vollständig?
Muss aufgefrischt werden und am besten dann noch einen zweiten Booster als Ersatzreifen in den Kofferraum packen.
Verstehe. Da stellt sich mir natürlich die Frage, wie steht es jetzt eigentlich um den Status der einmalig Geimpften? Dazu hast du dich ja an das RKI gewendet, an das Paul-Ehrlich-Institut und an das Gesundheitsministerium. Und das Lauterbach-Ministerium hat dir dann auch eine weiterführende Antwort gegeben.
Ja, also auch Paul-Ehrlich-Institut und RKI, die haben geantwortet und mich an das Gesundheitsministerium verwiesen. Und in der Mail vom Gesundheitsministerium, da hat man wiederum auf EU-Vorgaben verwiesen. Also die EU-Kommission, die habe nämlich beschlossen, dass die Nachweise von Johnson & Johnson Geimpften bis zum 1. Februar 2022 geändert werden müssen. Und das setze man jetzt ja einfach nur um.
Also anscheinend auch in allen anderen europäischen Ländern.
Ja, theoretisch schon. Aber wenn man in Deutschland auf die Webseiten, die offiziellen, guckt, da steht jetzt 2 Impfungen von Janssen sind notwendig zur vollständigen Impfung. Ich habe mal geguckt, ich habe in Schweden geguckt, Frankreich, Italien, auch Israel, Kanada und in die USA habe ich geschaut. Überall da, wo auch Johnson & Johnson zugelassen ist, da steht überall, vielleicht ja noch, aber es steht überall, eine Impfung vollständig geimpft.
In den deutschen Corona-Apps ist diese Änderung nach unserem Wissen bis jetzt, Stand heute, noch nicht vollzogen. Also die einmal Geimpften mit Johnson & Johnson sind im Moment also anderen noch gleichgestellt. Und jetzt halten Sie sich mal fest, wem Sie gleichgestellt sind.
Den vollständig Geimpften mit mRNA.
Nein.
Aha, ja doch.
Ah.
Ja, dann auch die. Ja, die haben ja im vergangenen Jahr quasi, ich möchte sagen, ihren Status verloren. Diese Schlawiner, die dachten ja, zweimal BioNTech oder Moderna, mache ich jetzt mal mit und dann Vollspeed in Richtung Freiheit. Ja, da ist der Spaß auch vorbei.
Dementsprechend aufgepasst an alle, die ihre zweite Impfung in etwa Mitte Oktober bekommen haben. Sie sind vollständig geimpft, aber natürlich nicht vollständig genug.
Nee, weil diese Personengruppe darf ja bei 2G plus natürlich nicht ohne Test ins Restaurant. Aber diese Gruppe wird auch bei Reisen Probleme bekommen. Also sollten sie aus einem Hochrisikogebiet kommen, geht's ab in die Quarantäne, trotz doppelter Impfe.
Das sind übrigens genau diejenigen, die damals bei dieser Impfaktionswoche, diesem Megaflop von Jens Spahn und den Landesgesundheitsministern mitgemacht haben. Das war nämlich genau in diesem Zeitraum.
Ach, ist
damals. Um es mal auf den Punkt zu bringen, das Impfzertifikat hat eine Dauer von 3 Monaten. Nach 3 Monaten beginnt also der Verlust von unterschiedlichen Rechten. Wobei, es geht ja nicht darum, dass Sie die verlieren. Sie können sie halt bloß nicht in Anspruch nehmen. Anspruch. Es ist jetzt nicht so, dass Sie einen Anspruch drauf haben. Sie können sie halt nicht in Anspruch nehmen. Aber Entschuldigung, also nicht, dass wir hier von Freiheitsrechten sprechen. Ich denke, von Freiheitsrechten sollten wir schon länger nicht mehr sprechen. Lassen Sie es mich anders formulieren. Wie wäre es denn mit Maßnahmenlockerungen oder Lockerungen im offenen Corona-Vollzug? Ich denke, das trifft es ganz gut.
Ja, ist richtig. Also die zweifache Impfung mit einem mRNA-Impfstoff führt also zu einer 3-monatigen Erleichterung. Das ist der Gamechanger, Benjamin.
Das ist doch genau das, was wir uns darunter vorgestellt haben. Also damals im Dezember 2020, die Älteren werden sich erinnern, die Impfkampagne ist gestartet. Da hat doch jeder genau das versprochen, oder?
Ja, richtig. Also Politiker und Forscher, die haben ja gesagt, lassen Sie sich impfen und Sie bekommen 3 Monate die Möglichkeit, ein Restaurant von innen zu sehen. Das waren doch die Worte, oder?
Und wir machen das jetzt hier die ganze Zeit klar an Restaurantbesuchen. Damit kann nämlich jeder was anfangen. Aber Leute, es gilt ja noch für ganz andere Dinge. Klar. Erstens mal geht es hier gar nicht nur um Restaurantbesucher. Es geht um die soziale Teilhabe an dem Leben in diesem Land. Stichwort Spaltung oder keine Spaltung. Fragen Sie mal die Menschen, die diese soziale Teilhabe nicht mehr haben. Und dann überlegen Sie mal, was soziale Teilhabe eigentlich bedeutet. Und was es bedeutet, davon ausgeschlossen zu sein. Ich verspreche Ihnen, dass niemand das nachvollziehen kann, was die Menschen im Moment empfinden. Niemand, der geimpft ist, kann verstehen, was es bedeutet, wenn man irgendwo nicht mehr reingehen kann. Und das war übrigens auch genau der Streitpunkt, den ich hatte mit demjenigen, den ich zum Essen eingeladen habe. Ich habe zu ihm gesagt,
Ist dir eigentlich bewusst, dass ungeimpfte Menschen nicht in einen Laden gehen können und sich dort ein T-Shirt kaufen können?
Ja.
Es sei denn, sie kaufen es vielleicht im Supermarkt bei Aldi. Das könnte noch möglich sein.
Oder online,
ja. Ja, aber das ist dann halt in seinem Kopf alles soweit so richtig gewesen. Also, das ist auch der Punkt, wenn Sie jetzt nur mit geimpften Menschen zu tun haben, woher haben Sie Ihr Wissen, wie es Ungeimpften geht? Und es ist auch ein Unterschied, wenn Sie selber geimpft sind und für sich selber entscheiden, aus Solidarität nicht mehr shoppen zu gehen.
Ja.
Sie haben die Möglichkeit, und das ist emotional etwas anderes, Sie haben jederzeit die Möglichkeit, etwas zu tun, wozu andere nicht die Möglichkeit haben, wo sie ausgeschlossen werden. Und das ist ein wichtiger Punkt. Restaurantbesuche sind nur ein Symbol. Und der andere wichtige Punkt ist, wir reden hier zwar von Restaurantbesuchen und dass das nur noch 3 Monate lang uneingeschränkt gilt. Dahinter steht aber, dass die Politik und ihr Teil der Wissenschaft der Überzeugung ist, dass die Schutzwirkung ja nur noch 3 Monate gegeben ist.
Benjamin,
die Schutzwirkung eingeschränkt ist bereits nach 3 Monaten.
Mal was ganz anderes. Bei mir wurde letztens eingebrochen.
Ach, echt? Ist ja fürchterlich.
Ja, ja. Also ich habe 3 Schlösser an der Tür und wurde eingebrochen. Aber ich habe Glück gehabt, es wurde nicht so viel geklaut. Wenn ich jetzt nur 1 Schloss an der Tür gehabt hätte, dann wäre bestimmt viel mehr geklaut worden.
Logisch.
Ja, das ist richtig. Gott sei Dank. Also die 3 Schlösser, die kann ich echt empfehlen.
Echt? Ja, cool. Was sind das für Schlösser?
Die sind gerade erst auf dem Markt. Noch nicht so ganz erprobt. Ganz neue Technologie. Ja, gut.
Also, aus der Kategorie Schwurbler-Humor, ja? Ist ein Schlawiner, der Herr Joppa. Die Punkt-Punkt-Punkt-Schlange.
Ich schreibe es in die Kommentare.
Wenn Sie jetzt meinen, die Schlawiner von Johnson & Johnson und die mit dem Johnson & Johnson-Impfstoff geimpften Schlawiner, die müssen jetzt 3-mal ran statt 1-mal, so what? Die 2-mal geimpften Schlawiner von BioNTech, die gehen jetzt halt nach 3 Monaten Boostern, so what? Da geht doch bestimmt noch was. Geht's vielleicht noch kürzer?
Ja, und das bringt uns jetzt zu den Genesenen. Klasse, Mensch. Also der Genesenen-Status ist ja quasi so ein bisschen das Parfum der Pandemie. Also so süß, so flüchtig. Richtig. Und genesen gewesen heißt es ja sehr schnell. Dabei, ich meine, da konnten die Genesenen erst ja mal noch hoffen. Am 24. September, da klang das bei Bild TV nämlich so.
Weil wir wissen, dass der Genesenenstatus sehr gut schützt. Am Anfang sah es zeitweise so aus, als wenn die Impfung besser schützen würde als der Genesenenstatus. Das hat sich als falsch erwiesen. Das ist einfach nicht richtig. Also wir wissen heute, dass der Genesenenstatus sehr umfänglich schützt. Und wir wissen auch, dass der Genesenenstatus ganz gut schützt über die 6 Monate hinaus.
Herr Joppa ist der nächste Bundestagspoet. Und der Mann, den wir gerade gehört haben, der ist Pinocchio Klaas Bauterbach. Er scheint seine Meinung radikal geändert haben. Von wegen 6 Monate oder länger. Oder gar 1 Jahr wie in der Schweiz.
Genesen sind Sie jetzt keine 12 Monate. Auch keine 9 Monate. Auch keine 6 Monate. Und auch gar keine 3 Monate mehr.
Neue Regeln braucht das Land. Und neue Regeln bekommt Corona Deutschland. Der Genesenenstatus hält 90 Tage.
Abzüglich der 28 Tage natürlich. Also ab Tag 28 nach dem positiven PCR-Test bis 90 Tage nach dem Test sind 62 Tage. Das sind 2 Monate.
Moment mal, Pinocchio Joppa. Wenn du deinen positiven Test am 1. Februar bekommst und wir kein Schaltjahr haben, dann gilt dein Status bis zum 2. Mai. Ich meine, das ist doch ewig. Das ist der Februar, der März, der April, der Mai. Das sind doch 4 Monate.
Nein, glaub mir, das ist nicht so. Aber lass uns doch nochmal nachvollziehen, wie das jetzt eigentlich passiert ist. Dass so alles plötzlich, wie das kam. Also quasi über Nacht haben die Genesenen ihr G verloren. Sie sind Gewesene.
Hier sehen wir eine Publikation aus dem Bundesministerium der Justiz. Sie trägt den schmissigen Titel Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung. Sie regelt Ausnahmen von den Schutzmaßnahmen. Ausgenommen sind natürlich die nicht geimpften Menschen.
Ja, in Paragraph 2, Nummer 5, da war bis Ende letzter Woche zu lesen.
Ausgenommen von den Ausnahmen.
Ja.
Das war ein wichtiger Unterschied.
Ja. Also da, bis Ende letzter Woche. Da hieß es, wir haben das mit Webarchive und so weiter mal rekonstruiert, Zitat, Ein Genesenennachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. Wenn die zugrunde liegende Testung durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis erfolgt ist und mindestens 28 Tage sowie maximal 6 Monate zurückliegt.
Das hat sich jetzt aber geändert. Wir haben einen neuen Text und der wurde einstimmig beschlossen im Bundesrat am vergangenen Freitag. Und die Hintergründe werden wir gleich belegen. Jetzt steht da sinngemäß drin, ach wisst ihr was, guckt doch einfach auf rki.de.
Ja, richtig. Ja. Ja.
Und da heißt es jetzt auf einmal ganz anders.
Ja, da steht völlig was anderes drin. Kaum war diese Verordnung rechtswirksam, hat das Robert Koch quasi jetzt seine Definition von Genesenen veröffentlicht. Die Dauer des Gesetzesstatus, des Genesenenstatus ist quasi gesetzlich jetzt von 6 Monate auf 90 Tage reduziert. Abzüglich dieser 28.
Ja, richtig. Genau. Ja, und da wollen wir noch mal kurz was zu sagen. Also, wie hat es sich eigentlich abgespielt?
Gerne.
Der Bundesrat ist am Freitag zusammengekommen und sollte eine neue Regelung besprechen. Und dann war der Vorschlag aus dem Bundesgesundheitsministerium von Karl Lauterbach, dass man doch einfach die Entscheidung über den Genesenenstatus weg von der Politik und hin zu den Experten geben könnte.
Schöne Idee.
Und die Experten sind in diesem Fall das Paul-Ehrlich-Institut, wenn es um Impfempfehlungen geht, und das Robert-Koch-Institut, wenn es um Genesenenstatus geht.
Also die untergeordnete, dem Gesundheitsministerium untergeordnete Behörde.
Das ist die dem Gesundheitsminister untergeordnete Behörde, aber der Gesundheitsminister hat in seiner Rede dann natürlich gesagt, dass es da keine Weisung von seiner Seite gibt. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben also was gemacht? Sie haben ihre Kompetenz an die Wissenschaft abgegeben.
Schön.
Und wissen Sie was? Es gibt auf YouTube einen Kanal, der nennt sich Die Wissenschaft sagt. Das ist ein ausgezeichneter Kanal, leider mit 0 Videos, die er aktuell veröffentlicht hat. Und ich wurde damals gefragt, wieso nennst du deinen Kanal eigentlich Die Wissenschaft sagt? Und ich habe gesagt, naja, Die Wissenschaft sagt. Was Die Wissenschaft sagt, gilt in Deutschland. Und es wird suggeriert, als wenn die Wissenschaft eine Institution wäre, die mit einer Stimme spricht.
Die Wissenschaft.
Die Wissenschaft sagt. Und nun also soll es die Wissenschaft sein. Und die Wissenschaft, die hier gemeint ist, ist die Wissenschaft des Robert-Koch-Institutes. Denn die repräsentieren auf einmal die Wissenschaft. Und für die Politik ist das eine bequeme Nummer. Da muss ich dran denken, als du gesagt hast, das Bundesgesundheitsministerium setzt ja bloß um, was die EU-Kommission beschlossen hat. Wir machen uns einen schlanken Fuß. Wir haben es ja nicht beschlossen. Wir setzen es um, was die EU-Kommission beschlossen hat. Jetzt sind wir also hier. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Herr Haseloff, der ja an diesem Tag auch gesprochen hat, der kann jetzt sagen, Moment mal, das ist ja das Robert-Koch-Institut, ich folge bloß den Anweisungen des Robert-Koch-Instituts. Die Wissenschaft sagt. Jetzt kommt es aber darauf an, welche Wissenschaft das sagt.
Hat das Robert-Koch-Institut, was das Genesenen-Verkürzungsding jetzt angeht, sich dann aber auf die Wissenschaft bezogen, oder?
Diese Veröffentlichung kam dann also ab Freitagabend, gab es erste Hinweise darauf, dass der Genesenenstatus auf einmal geändert wurde. Und jetzt müssten wir mal die Ministerpräsidenten fragen. Als Sie Ihre Kompetenzen abgegeben haben an das Robert-Koch-Institut, wussten Sie da eigentlich, dass wenige Stunden später das Robert-Koch-Institut bereits diese Einschätzung online stellen wird?
Klick!
Und da sagt Herr Lauterbach übrigens, ist ein Artikel aus Welt.de, wo er zitiert wird, wir informieren Sie, dass Sie sich nicht regelmäßig diese Verweisseiten anschauen und prüfen müssen, ob sich da etwas geändert hat. Also Herr Lauterbach sagt in seiner Rede, keine Sorge, liebe Ministerpräsidenten, Sie müssen jetzt nicht alle 2 Minuten auf Aktualisieren drücken. Wir informieren Sie dann natürlich, wenn sich etwas ändert. In dem Wissen, dass sich wenige Stunden etwas ändern wird, hat Herr Lauterbach das im Bundesrat gesagt. Das jedenfalls ist meine feste Überzeugung.
Haben Sie ja nicht mitgekriegt, Sie sollten ja nicht gucken.
Dann also veröffentlicht das RKI diese neue Einschätzung. Am Montag habe ich mit der Wayback-Maschine eine Version dieser Webseite gefunden. Sie wurde übrigens 29 Mal verändert in den vergangenen Tagen. Ich hoffe, dass er 29 Mal Bescheid gesagt hat, dass diese Website geändert wurde. Hallo Herr Haseloff, es ist wieder soweit. Wir haben ein I eingeführt. Aber schauen Sie lieber nicht drauf.
Morgens um 4?
Ja, ja. Als ich da am Montagvormittag, das habe ich wieder hergestellt mit Wayback, da steht überhaupt keine Begründung, warum das gemacht wurde. Das hat sich dann im Laufe des Montags wohl verändert. Im Laufe des Montags sind dann 2 Studien raufgekommen, beziehungsweise Publikationen aus Großbritannien.
Ja, eine Veröffentlichung aus dem britischen Imperial College, vom britischen Imperial College. Außerdem ein Papier der britischen Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency. Ja, und naja.
Lassen Sie das mal auf Ihrer Zunge zergehen. Das war also Stand Montag.
Auf Englisch.
Am Montag dem ersten Arbeitstag, wo man sich auch als Johnson & Johnson Geimpfter mal informieren könnte, als Genesener mal informieren könnte, was gibt's so Neues auf der Seite des Robert-Koch-Instituts. Ihnen wird also Ihr Status als Genesener aberkannt, weil er bereits 4 Monate alt ist. Und wenn Sie wissen wollen, warum das so ist, dann müssen Sie eine englischsprachige Publikation vom Imperial College lesen. Oder den technischen Report der UK Health Security Agency auf Englisch. Mm. Machen Sie mal und dann folgen Sie das nach. Und dann ist erst noch eine deutsche Publikation dazugekommen, nämlich die Ständige Impfkommission, die sich aber auch nicht konkret mit der Frage beschäftigte, ob Genesene einen schlechteren Impfstatus, Immunstatus haben, sondern da ging es eigentlich um den Impfstatus. Mm.
Wenn ich richtig informiert bin, hat die Welt übrigens diese Begründung, warum das denn jetzt verkürzt wurde, als quasi nicht gegeben dokumentiert und kommentiert. Ja.
Wir haben uns das ebenfalls angeschaut. Da auch wieder schöne Grüße an unsere neue Kollegin Joanna. Es ist natürlich hochkomplex. Hm. Es ist Englisch und wir arbeiten uns da auch durch.
Es ist wertvoll. Hier auch mal an das
hängst
Video.
Bitte an, hm? Hängst bitte an. Aber beispielsweise gibt es dort auch ein Papier, was eine Untersuchung unter Healthcare Workers macht. Und da wird geguckt, inwiefern die sich reinfiziert haben, nachdem sie genesen gewesen sind und dann haben sie wieder eine Infektion. Was uns zunächst mal aufgefallen ist, Moment mal, wenn wir hier über Mitarbeiter im Gesundheitsamt sprechen, dann sind sie ja auch geimpft. Mhm. Das heißt, stimmt, du kannst keine Aussage treffen über Genesene, die nicht geimpft sind, wenn du aber Healthcare Workers benutzt, die fast alle geimpft sind. Mhm. Deren Reinfektionen spielen ja für nur Genesene gar keine Rolle. Mhm. Das jedenfalls ist der erste Gedanke, den wir gehabt haben. Aber wir werden hier auch Fragen formulieren und die werden wir dann in Richtung Robert-Koch-Institut leiten.
Ja, wenn mich nicht alles täuscht, wurden diese Reinfektionen auch mittels PCR-Test festgestellt und nicht mit Blutuntersuchung. Aber wie gesagt, da werden wir noch viel zu recherchieren haben. Sie können sich da gerne auch mal einlesen. Wie gesagt, wir haben es hier unten und wenn wir da ein paar Füchse haben, gerne her damit.
Ja. Ich sag mal, die schwierige Sache ist, dass es jetzt keinen großen Aufschrei gegeben hat.
Ja, die RBB-Abendschau hat es ja, glaube ich, erst am Sonntag oder Montag, nachdem das geändert wurde, auch erst entdeckt und hat dann das geändert. Und viele Medien auch erst übers Wochenende, obwohl es eigentlich seit Freitag schon so da war. Also klammheimlich.
Ja. Es gibt jetzt keine große Empörung, das ist jedenfalls mein Eindruck. Hm. Man könnte jetzt ja sagen, also per Handstreich wurden da etliche Millionen Menschen entrechtet. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Fangen wir mal an mit den Johnson & Johnson Geimpften. Hm. Dass eine einmalige Impfung mit Johnson & Johnson entweder nicht die ausreichende Schutzwirkung hat, nach Sichtweise, oder eben viele Rechte bald nicht mehr haben wird, das hatte ich schon geahnt.
Stimmt.
Ich habe darauf nur gewartet.
So schnell geht, ich glaube, ich ungefähr das, 9 Monate hatte man reingeschrieben.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist ja Johnson & Johnson für viele ein adäquates Mittel gewesen, um mRNA zu umgehen. Und auf die will die Politik ja eh nicht so gerne Rücksicht nehmen.
Da kommt der nächste Punkt. Hm. Wenn wir jetzt hier von Genesenen sprechen, wenn die Genesenen, die ihren Impfstatus, ihren Genesenenstatus jetzt verlieren, die sind ja auch im Oktober erkrankt gewesen. Hm. Das heißt, das sind ja sowieso Impfverweigerer.
Oh.
Und jetzt kommen wir nämlich zu dem aus meiner Sicht sehr, sehr wichtigen Punkt. Hm. Warum schert das eigentlich keinen? Warum schert das die Politik eigentlich nicht? Hm. Die Leute, die von diesen Regelungen jetzt betroffen sind, sind eigentlich nämlich Menschen, die keine Lust haben auf die Impfung. Hm. Nie gehabt haben. Hm. Oder Randgruppen der Gesellschaft, die man eben aus Versehen mitgeimpft hat, weil sie hier
im Zug
vorbeigelaufen sind. Aber es kann doch nur... Genesenstatus kann nur verlieren, wer sich recht spät in der Impfkampagne infiziert hat. Hm. Schöne Grüße an die Heiner Ultras und schöne Grüße aufs Schiff. Ich glaube, die wissen jetzt, wer gemeint ist. Hm. Diese Leute haben jetzt noch einen Genesenstatus und ob die ihn verlieren oder nicht, die wollten wir sowieso zum Impfen zwingen.
Hm.
Und genau das ist der Punkt. Weil wir sowieso eine Impfpflicht einführen wollen, weil die ja sowieso auch letzten Endes erstmal beschlossen gewesen ist, kann man jetzt auch so einen Move machen, weil du sowieso die triffst, die du eh treffen willst.
Ja, klar. Na sicher.
Den angeblich sehr kleinen Teil dieser angeblich nicht gespaltenen Gesellschaft.
Mm, ja, richtig. Nichtsdestotrotz müsstest du dich noch bei Karl Lauterbach entschuldigen.
Weil niemals.
Der hat das ja jetzt mit der Wissenschaft.
Und, niemals.
Also für den Pinocchio-Klabauterbach.
Pinocchio-Klabauterbach.
Hm, meine nur.
Naja. Also...
Also vielleicht hilft es ja, wenn ich versuche, seine Sicht der Dinge nochmal darzustellen. Finde ich auch wichtig zur Ausgewogenheit. Hm? Also Herr Lauterbach vermutet, dass die Omikron-Variante so unterschiedlich ist zu der Delta-Variante, dass Menschen, die jetzt also sich mit Omikron infizieren, dann bei der nächsten Variante, wie du schon gesagt hast, nicht mehr ausreichend geschützt ist, weil sich die Delta-Variante jetzt im Hintergrund weiter mutiert und dementsprechend im Herbst dann Omikron-Geimpfte Probleme mit der nächsten Variante haben. Hm. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt seiner Argumentation. Und ein wichtiger Punkt der gesamten Argumentation, auch in Bezug auf die Impfstoffe, ist, dass die Omikron-Variante sich so sehr von Delta unterscheidet, dass die alten Impfstoffe nicht mehr so gut wirken und der alte Genesenenstatus nicht mehr so gut wirkt. So jedenfalls habe ich das verstanden und hoffe, ich habe Herrn Lauterbach hier recht getan. Chef, war das so okay?
Büro Herrholz an Herrn Lauterbach. Einige Länder, auch Baden-Württemberg, wollen eine erneute Ausrufung der epidemischen Lage.
Hm. Ja, gut. Einen kurzen haben wir noch für Sie. Nachzulesen auf merkur.de fand ich ganz schön. Frage: Wer ist geboostert? In Bayern. In Bayern.
Wer ist geboostert? Mhm. Wer hat diesen Status? Mhm. Geimpft, geimpft, geimpft.
Genesen, geimpft.
Geimpft, genesen, geimpft.
Geimpft, geimpft, genesen.
Okay, was gilt jetzt in Berlin? Ja, genau das nicht.
Nee.
Geimpft, geimpft, genesen gilt nicht. In Berlin gilt dann nämlich geimpft, geimpft, genesen, geimpft.
Oder einfach geimpft, geimpft, geimpft. Ja, das
Impfen gilt richtig. Immer.
Ja, aber Impfen gilt einer gewissen immer. Anzahl. Benjamin Gäuble, die Lady Gaga des deutschen Propagandafernsehens. Fantastisch. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ist nicht schlimm. Wir kommen zum Webtipp. Und da möchten wir es etwas schnell machen, weil wir haben gleich noch ein Video für Sie. Und zwar gibt es, wir haben Sie gerade schon erwähnt, einen YouTube-Kanal der Heiner Ultras. Die Videos eignen sich vor allem für Leute, die lesen können, weil es sind nämlich Videos, in denen Zitate eingeblendet sind, unter anderem das Neueste, was sagen denn die Exen, also Ex-Verfassungsschutzpräsident und so weiter, über Corona.
Oh,
fand ich sehr interessant. Können Sie gerne mal reinschauen. Der YouTube-Kanal von den Heiner Ultras wird hier unten auch verlinkt.
Ja, aber weil ich weiß, dass da draußen einige Menschen wuschig werden, wenn du deine Stimme erhebst, Herr Jopper, weil deine Stimme so unglaublich geil ist.
Soll ich die vertonen?
Vertone uns doch mal bitte jetzt und in aller Zukunft jedes Video der Heiner Ultras. Komm, mach doch mal was fürs Team.
Mach doch mal, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vielleicht mal gucken, nein, mal sehen. Weiß nicht. Schreddern. Wenn Sie auf YouTube gehen, also Heiner Ultras, der Kanal dort. Und lass uns mal schreddern, weil da haben wir ja auch noch was.
Unbedingt.
Mhm. Und das ist vor allem auf eine persönliche Erfahrung von dir zurückzuführen, die du vielleicht noch mal kurz einleitend erklären könntest. Es geht um Berlin.
Also erstmal ganz wichtig, meine Botschaft an alle. Schnelltest, die sind alle gut.
Mhm.
Schnelltests sind alle gut, es sei denn, Herr Golme macht's. Herr Golme, also vergangene Woche Freitag, ach so ein bisschen, ich will es jetzt auch nicht zu ausführlich erzählen, wer uns auf der Terrorgramm-Gruppe folgt, der weiß sowieso schon, was Sachlage ist. Basta Berlin, bei uns konnten sie noch nie kommentieren und können das auch in Zukunft nicht, da muss man uns gar nicht abstellen.
So.
Terrorgramm, Basta Berlin, da habe ich das alles erzählt. Kurz gesagt, ich musste mal wieder zum PCR-Test, weil mein Schnelltest falsch positiv gewesen ist. Also, Schnelltest gemacht in der Arbeit, positiv. Beim ersten Mal wusste ich schon, aha, ich habe eine PCR-Testpflicht. Dann habe ich ihn trotzdem zweites Mal gemacht.
Sicher ist sicher.
Negativ.
Ja, ja.
Habe ich ihn trotzdem noch ein drittes Mal gemacht. Im Wissen, dass ich natürlich PCR-Test machen muss.
Deswegen fehlen hier alle überall die Tests. Ich mache noch mal 10 weitere. Best dann, out of 10.
Ja, aus journalistischem Erkenntnisinteresse.
Ja, ja.
Der dritte war dann wieder irgendwas so ein bisschen positiv. Also gehe ich zum Schnelltest, zum PCR-Testcenter, wo es kostenfrei ist in Berlin.
Mhm.
Und zwar bei mir in Berlin-Neukölln komme ich da an, stehen handgezählte 134 Menschen in der Schlange. Frage ich den Testknecht, sag mal, wie lange dauert denn das jetzt? Sagt er, na ja, kann schon 2,5 Stunden dauern. In Berlin warten Sie also auf den kostenfreien PCR-Test, den Sie verpflichtend machen müssen, wenn Sie ein positives Schnelltestergebnis haben. Schon mal 2,5 Stunden.
Da würde ich jetzt sagen, dann geh doch zu einem anderen Testzentrum.
Das hatte ich sowieso schon vorher gemacht. Mhm. Und da hieß es, naja klar, sofort darf ich, schon mit dem Stäbchen in der Hand, kostet aber 60 Euro. Und ich dachte mir, nee, mache ich kostenfrei. Am Ende bin ich natürlich trotzdem zum Testzentrum für 60 Euro gegangen. Das heißt, mein falsch positiver Schnelltest hat mich 60 Euro gekostet. Gut, das kann ich mal verkraften, diesen Spaß gönne ich mir gerne. Vor allem, weil ich Ihnen ja davon erzählen kann. Letzten Endes ist es ja sowas wie Arbeit. Vielleicht rechne ich das dann einfach ab in der Steuererklärung. Aber wissen Sie was? Die Menschen, die nicht mal eben 60 Euro wegen einem falsch positiven Schnelltest übrig haben, die stehen jetzt in der Schlange.
zweieinhalb Stunden lang. Bei Nieselregen, wie am vergangenen Freitag, bei 6 Grad und Nieselregen stehen die 2,5 Stunden in der Schlange. Was sagen wir dazu? Mhm. Und wie sozial ist das eigentlich von dem sozialdemokratischen, von dem linken und von dem grünen Berliner Senat, Menschen ohne Geld 2,5 Stunden in der Schlange zu stehen? Und wissen Sie was? Ich laufe jeden Tag an dieser Schlange vorbei, hier bei uns in Berlin-Steglitz. Hin und wieder mache ich Ihnen auch Fotos zu sehen in unserer Telegram-Gruppe. Und da stehen die Leute 1,5 Stunden, da stehen die Leute 2 Stunden und sie stehen dort mit ihren Kindern. Da sind Kinder im jugendlichen Alter dabei, da sind Kinder im Grundschulalter dabei, da sind Kinder im Kindergartenalter dabei. Hm. Berlin quält kleine Kinder. Hm. Und das mit einer regierenden Bürgermeisterin, die früher mal Familienministerin war.
11 Testzentren in Berlin, wo man sich kostenlos testen kann für eine Millionenstadt wie Berlin, ist eine Frechheit.
In Berlin-Neukölln haben wir 327.000 Einwohner. Hm. Wir haben ein Testzentrum.
Ja, herrlich.
Das teilen wir uns dann alle. Da muss ich sagen, sind 2,5 Stunden Wartezeit ja gar nicht so dolle.
Ja, und deswegen schreddern wir heute auch das offizielle Portal eigentlich der Berliner Senatsregierung. Berlin.de ist es nämlich. Und da gibt es so eine Anweisung, was man denn jetzt tun muss bei einem positiven Schnelltestergebnis. Also wichtig, richtig gemacht, Benjamin, sofort ein PCR-Test. Absolut. Bleiben Sie bis zum Ergebnis des PCR-Tests zu Hause. Informieren Sie Ihre engen Kontaktpersonen über Ihr Schnelltestergebnis. Und Sie dürfen zum PCR-Test das Haus verlassen. Das ist gut, hast du richtig gemacht. Aber fahren Sie nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und auch nicht mit dem Taxi. Dann lauf doch einfach. Geh doch.
Unglaublich. Also ich nehme es nochmal für Sie auseinander. Machen Sie sofort einen PCR-Test nach dem Schnelltest. Okay, sofort ist bei 2,5 Stunden Wartezeit schon mal relativ. Außerdem muss sie ja erstmal zum Zentrum kommen, wenn der Test auf der Arbeit angefallen ist. Mhm. Bleiben Sie bis zum Ergebnis des PCR-Tests zu Hause. Okay, verstehe ich. Aber wie soll ich denn jetzt von der Arbeit nach Hause kommen, ohne das Taxi zu benutzen oder den öffentlichen Personennahverkehr?
Ja.
Das ist hier die Anweisung vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg.
Das Schredder bitte. Und weil es so schön ist, haben sich unsere Kamerajungs mal an der Schlange hier vorm Testzentrum umgehört, was denn eigentlich so die Leute sagen, die da so drinstehen. Ich finde recht ausgewogen. Also Film ab.
Wie lange stehen Sie schon an?
Oh Gott. Seit dem Parkhaus, also bestimmt 1,5 Stunden.
Also ich bin das erste Mal leider mit Corona in Kontakt gekommen und habe das erste Mal einen PCR-Test tatsächlich Geld bezahlt, weil ich nicht wusste, dass es solche Stellen gibt. Und wer kann sich schon im Monat, weiß ich nicht, 2 bis 3 PCR-Tests leisten, die kosten 80, 90 Euro. Ich bin glücklich. Ich stehe auch 3 Stunden an, damit ich den nicht bezahlen muss.
Ja, also das ist ja gang und gäbe heutzutage, dass man, wenn man viel Geld für etwas aufbringt, man vor den Leuten rankommt, die wenig Geld für etwas aufbringen. Es sind verschiedenste Sachen denkbar. Man könnte ein sinnvolles System einführen, wo man sich Termine macht. Man könnte auch solche Ansätze wie Zero-Covid verfolgen und einfach alle Leute mal für einen Monat bei vollem Lohnausgleich zu Hause einkerkern.
Wie gesagt, finde ich das nicht okay. Ich meine, wir haben ja auch Kinder, die gerade hier erfrieren. Ich denke eher um die Kinder als um mich, weil ich bin erwachsen. Die Kinder hingegen werden jetzt nicht erfrieren, aber denen ist kalt. Und ich war schon da drin und ich habe da, glaube ich, ich weiß nicht, 2 Personen gesehen und ich will nicht wissen, wie viele hier sind. Ich glaube so vielleicht 50 bis 100.
Ja, ich glaube, das ist halt irgendwie klar, wenn man sich die Inzidenzen anguckt, das ist halt nur rein rechnerisch mehr Fälle, mehr Leute, die getestet werden. Ist auch irgendwie klar, dass nicht so schnell irgendwie neue Tests oder neue Materialien rangeschafft werden. Also ich glaube, das ist schwer zu vermeiden gewesen.
Schwer zu vermeiden gewesen ist so eine Sache. Einkerkern fand ich schön.
Oh Gott. Alle ganz entspannt.
Alle ganz entspannt.
Aber da musst du auch das Gemüt zu haben.
Mhm.
Ich meine, wenn ich mir das vorstelle. Ich bin früher von Berlin-Tegel mit der U-Bahn zu meinem Onkel gefahren. Und der hat am Ommer Straße gewohnt. Ich glaube, da ging es bis Kutschi und dann noch mal kurz mit der U9. Die Fahrt von Tegel bis zum Kutschi, die wirkte bei mir schon wie weiß ich wie lang.
Du brauchst eine gewisse Geduld in der Hauptstadt. Das ist überall so.
Ja, aber als Kind drehe ich ja schon nach 15 Minuten in der U-Bahn durch. Und da kann ich aus dem Fenster gucken, an der Stange tanzen und meine Mitfahrer nerven.
Ja, nerven kannst du auch in der Schlange beim Testzentrum. Gar kein Problem. Ich sehe dich
auch.
Ja, wollte ich nämlich gerade sagen.
Ich habe auch genervt. Ja, ich habe genervt. Genau, richtig. Das war nämlich am Montag, da habe ich mich in die Schlange gestellt. Investigativ.
Na, wie lange stehst du noch?
Na? Wie lange stehst du schon? Na, frierst du schon? Und? Geil, oder? Willst du wieder die Grünen? Ist grüne Gesundheitssenatorin.
Ja, ne? Ist
ja. Ja, ich habe da wirklich gewartet und dann lief die Testknirlchen vorbei und da fragte ich, wie lange dauert es denn heute in etwa? Und dann sagte eine Dame zu mir, ich habe Freunde nachgefragt und die warten schon 2 Stunden. Und die Dame vom Testcenter konnte dies in etwa bestätigen. Hm. Und ich sagte, hey, nur 2 Stunden, habe ich umgedreht und bin abgehauen. Ja, ja, übrigens habe ich gerade die U-Bahn-Verbindung falsch wiedergegeben. Aber schauen schwer. Sie doch ins Berliner Liniennetz. Viele Wege führen nach Amoma-Straße.
Sollen wir jetzt eigentlich auflösen, warum am Anfang eigentlich Nikolai Binner zu sehen war hier in der Sendung?
Unbedingt.
Unbedingt. Denn unser Kollege Alexander Boos, wir nennen ihn intern auch den Redaktionsbooster, der hat ein Interview mit Nikolai Binner gemacht, hier auf diesen Plätzen. Und Sie können das sich natürlich auch angucken. Das als Ankündigung. Anfang nächster Woche wird es auf unserem YouTube-Kanal SNA natürlich veröffentlicht. Am besten abonnieren, dann verpassen Sie nichts. Am besten auch den Telegram-Kanal Basta Berlin, auch dann noch mal reinschauen. Und falls Sie noch eine Frage haben oder uns was schicken wollen, basta-berlin@snanews.de die Adresse.
Viele Menschen fragen sich, warum unsere Abonnentenzahlen bei 65.000 eingefroren sind. Das liegt daran, dass Sie uns noch nicht abonniert haben.
Ha.
Sollten Sie noch kein Konto bei Google haben, dann holen Sie das bitte nach, denn nur so können Sie abonnieren. Mein Name ist Benjamin Golme, lassen Sie sich impfen und auf bald.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.